Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der heutigen Folge möchte ich mich mal wieder mit den Auswirkungen der Digitalisierung beschäftigen, aber nicht so sehr aus der technischen Sicht, sondern soll es heute vielmehr darum gehen, wie sich durch Digitalisierung und aktuelle Trends und einfach auch Veränderungen, die aktuell passieren, die Arbeitswelt verändert. Und ich freue mich dazu, einen Gast heute gewinnen zu können, der vor ungefähr 50 Folgen schon mal hier bei mir im Podcast war. Damals haben wir auch über einen Aspekt dieser Fragen geredet, nämlich sehr stark über dieses Thema digitaler Stress. Und ich konnte ihn heute dazu gewinnen, nochmal mit uns auf das Thema Arbeit zu schauen, aber mit einem etwas breiteren Kontext als nur digitalen Stress. Und das ist ganz besonders spannend, weil er gerade auch ein neues Buch dazu geschrieben hat, in dem er ja etwas größer und umfassender sich mit der Frage beschäftigt, wie verändert sich eigentlich Arbeit im Moment? Und so soll es heute ja darum gehen, wir behaupten heute einfach mal das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, stellen wir mal so in den Raum und wollen uns fragen, wie können sich eigentlich Unternehmen auf diese Zukunft der Arbeit, auf das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, eigentlich vorbereiten. Und mein heutiger Gast ist Dr. David Bausch. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Digi2Place, auch stellvertretender Abteilungsdirektor Learning und Development bei der Commerzbank. Und ich finde so ein bisschen so einen Tausendsasser in Sachen sich verändernde Arbeitswelt. David, herzlichen Dank, dass du heute hier zurück im Podcast bist.
Ja, lieber Jan, vielen, vielen Dank für die erneute Einladung und 50 Folgen liegen dazwischen rund, also warst du sehr, sehr fleißig.
Naja, ich gibt ja auch viel Spannendes zu diskutieren im digitalen Bereich, ja. David, magst du vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, einfach nochmal so zwei, drei Worte zu dir sagen? Wer bist du? Wie kamst du auf den Gedanken, dich so viel mit dem Thema Arbeiten, digitaler Stress und all diesen Dingen zu beschäftigen? Und was machst du den lieben langen Tag, wenn du nicht bei mir im Podcast zu Gast bist?
Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, du hast das so ein bisschen gesagt, so ein bisschen Tausendsasser, das trifft es eigentlich ganz gut. Mein Heimathafen ist natürlich seit jetzt rund 10 Jahren auch die Commerzbank, aber nebenbei hat sich da ganz, ganz viel aufgebaut und aus der Perspektive spreche ich ja natürlich heute auch. Ich berate mit Digi2Place Organisationen zur menschlichen Seite der Transformation, lehre aber auch in der Hochschule in Mainz dort und gebe da mein Wissen an die Studenten weiter und bin auch als Speaker und Trainer ganz oft und regelmäßig auf Bühnen oder in entsprechenden Seminarräumen. Aber das Schreiben von Büchern macht mir eben wirklich ganz, ganz viel Spaß und das hat mich 2023 das erste Mal nach meiner Promotion gewissermaßen angesteckt, damals mit dem Buch Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt, wo ich einmal mal mein Wissen aus der Forschung, ich habe ja da über das Thema promoviert, letztlich über digitalen Stress, mit der breiten Masse geteilt habe. Und das hat ein wirklich schönes mediales Echo gefunden und ich wurde auch ganz, ganz oft eingeladen. Das war wirklich cool. Ich habe in der Folge bei all den Einladungen aber gemerkt, ich werde meistens immer von Menschen aus dem Gesundheitsmanagement, dem BGM, dem Health Management, wie es auch immer in der Organisation heißt, eingeladen. Und das hat ein Stück weit eine gewisse Frustration in mir erzeugt, weil ich eben als Organisationsentwickler, ich bin systemisch ausgebildet in dem Feld, ganzheitlich auf Organisationen draufschaue und immer sage, also wir können jetzt hier eine tolle Keynote zu digitalem Stress machen oder einen tollen Workshop, aber im Endeffekt wirklich digital stresspräventiv die Organisation zu verändern, da müssen wir wirklich ganzheitlich draufschauen. Da müssen wir gucken, wie sich Führung verändern muss, wie sich Kultur verändern muss, welche Rahmenbedingungen wir in einer Organisation haben. Das hat eben hier eine gewisse Frustration erzeugt und ich merkte dann irgendwann, ja, da dieses Silo-Denken, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz negativer Bestandteil unserer Arbeitswelt. Und so bin ich dann zu meinem zweiten Schreibprojekt gekommen, nämlich, du hast es wunderbar schon in der Einleitung gesagt, das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, als Titel, ist natürlich ein bisschen provokant gewählt, aber ich versuche eben aufzuzeigen, was gerade alles in der Arbeitswelt passiert und was vielleicht ein Weg sein könnte, mit einem ganzheitlichen Ansatz, da rauszukommen. Und ja, das Buch erscheint jetzt in diesen Tagen oder wenn wir quasi mit der Folge dann live gehen, dann wird es schon erschienen sein. Und ich hoffe damit, die Arbeitswelt ein Stückchen bereichern zu können und zumindest eine Debatte auch einzubringen, wie wir über Arbeit und über menschlichen Faktor in der Arbeitswelt einfach nachdenken können.
Ja, und ich glaube, das ist eine, du legst mir quasi die Worte in den Mund. Das ist nämlich die Frage, die mich jetzt so ein bisschen umtreibt. Warum sollten wir denn darüber nachdenken? Warum können wir nicht einfach sagen, ja, mein Gott, Arbeit ist halt Arbeit? Ja. Was passiert da aus deiner Wahrnehmung, aus deinen Beobachtungen? Du hast dich ja viel damit beschäftigt gerade. Warum ist es wert, ist jetzt, heute, im Jahre 2026 über Arbeitswelt nachzudenken und darüber nachzudenken, wie die sich verändert und was sind auch die Treiber hinter diesen Veränderungen?
Also ich glaube, sie verändert sich ja kontinuierlich. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz normaler Prozess. Wenn wir aber jetzt gerade auf die letzten 6 Jahre gucken, also wir haben jetzt hier ziemlich genau vor 6 Jahren war ich in Hamburg und kurze Zeit später gab es den ersten Lockdown. Heißt, die Pandemie hatte uns dann spätestens im Würgegriff. Und ich finde, gerade in diesen letzten 6 Jahren hat sich ganz, ganz viel in der Arbeitswelt verändert. Ich meine, alleine schon, dass wir jetzt in einer hybriden Arbeitswelt leben und da auch nicht mehr wegdenken wollen, ist natürlich, glaube ich, mit einer der größten Treiber. Was wir aber auch in den letzten 6 Jahren gesehen haben, ist, dass wir ganz, ganz viele externe Krisen haben, die auf unsere Arbeitswelt auch einwirken. Also nicht nur, weil sie jetzt unmittelbar einwirken, sondern weil sie vielleicht auch auf eine andere Art und Weise die Menschen in der Arbeitswelt belasten. Also es ist ja ein Punkt, dass wir das, was wir in Organisationen erleben, das tragen wir mit in den privaten Bereich und das, was uns privat belastet, das tragen wir natürlich auch irgendwo mit in Organisationen. Es gibt ja diese Apple TV-Serie Severance, wo es dieses Experiment gibt, was wäre es, wenn du dich an die Arbeit zu Hause gar nicht erinnern könntest und quasi umgekehrt. Aber das ist ja nur ein theoretisches Science-Fiction-Thema. Wir sind ja hier einfach ganzheitlich unterwegs und wenn dann die Krisen dieser Welt uns belasten, wie bei Corona, dann hat das natürlich auch nimmt das einen Einfluss auf unsere Performance am Arbeitsplatz. Und wenn wir jetzt mal so auf die letzten Jahre, ich will da gar nicht auf alles eingehen, aber mal schauen nach der Pandemie, dann hatten wir den Überfall von Russland oder den Angriffskrieg auf die Ukraine mit dem dann folgenden Energieherausforderungen. Wir hatten den Überfall der Hamas auf Israel, der das Potenzial eines Flächenbrands hatten. Wir haben Donald Trump zum zweiten Mal, muss man ja auch sagen, der dann irgendwelche Zolltafeln hochhält, die dann die Wirtschaft in Schrecken hält, weil man sich fragt, oh Gott, wie sollen wir denn damit umgehen? Also um nur mal so ein paar Beispiele zu nehmen. Das sind jetzt alles externe Faktoren und da haben wir noch gar nicht über die KI-Revolution gesprochen, die ja gerade erst zu Beginn in den Startlöchern steht und die unseren Arbeitsalltag und unsere Arbeitswelt in einer Art und Weise verändern wird, die wir uns ja kaum vorstellen können. Also gibt ja ganz, ganz berühmte Studien, auch von McKinsey, also deinen früheren Kollegen gewissermaßen, die auch schon seit Jahren prognostizieren, wie sich der Arbeitsmarkt verändern würde. Die sagen, dass Millionen von Jobs werden natürlich verschwinden im Zuge dieser Automatisierung und Digitalisierung und dem Einfluss von KI. Die sagen aber auch, es werden auch ungefähr genauso viele Jobs entstehen, neue Jobs, die aber ein ganz, ganz anderes Kompetenzset brauchen als die aktuell dann vielleicht ihren Job verlieren oder dessen Jobs wegfallen an der Stelle. Und eigentlich müssten wir diesem Wandel viel proaktiver und aufgeschlossener entgegentreten, damit wir eben damit umgehen können, weil Veränderungen gab es ja in unserer Arbeitswelt, wie gesagt, schon immer. Aber, und das wird, da gehe ich dann so ein bisschen auf die interne Perspektive, wenn ich auf in Gesprächen bin, in Workshops, in Panel-Diskussionen oder in Podcasts, dann kriege ich immer wieder auch gespiegelt, dass mir viele Leute von einer latenten Change-Müdigkeit berichten. Das ist in der Forschung tatsächlich ein ganz spannendes Feld, was immer besser auch untersucht wird und beschreibt einfach so, dass man einfach diese Erschöpfung hat, weil man im Dauerveränderungsmodus ist, oftmals mit Veränderungen, die nicht positiv zum Ende geführt werden. Und dann sagen mir Leute, David, eigentlich hast du recht. Klar, wir müssten proaktiver, wir müssten in diesem KI-Feld, ich müsste mich da mehr mit Prompts und all dem beschäftigen. Aber ich habe einfach keinen Nerv damit. Ich bin einfach platt müde. Die letzten Jahre haben mich echt gefordert. Und im besten Fall habe ich auch schon ganz oft gehört, ja, es sind doch jetzt nur 5 Jahre bis zur Rente. So, ich schaffe das schon. Und das sind alles Faktoren und da sind nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, die unsere Arbeitswelt extrem verändern an der Stelle und die es, glaube ich, notwendig machen, neu über Arbeit nachzudenken.
Ja, also vielen Dank ja für den breiten und tiefen Einblick. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch in den Diskussionen, die ich führe und gerade in diesem KI-Thema, was jetzt ja eigentlich das erst kommende ist. Ja, ich glaube, wir sind einfach sehr am Anfang eigentlich, ehrlicherweise noch. Da nehme ich das einfach auch wahr, dass die Leute sich, glaube ich, gar nicht bewusst machen, wie viel Veränderung da kommen wird. Ja, und ich glaube, da dieses wahnsinnig Überhypte, was die heutigen Algorithmen alles mal kennen werden. Ich glaube, da wird auch unter den Experten immer mehr die Einschätzung, dass da vielleicht auch viel überhyped wurde. Ja, aber was, glaube ich, nach wie vor in der Breite ja völlig unterschätzt wird, ist, wie viele Auswirkungen das einfach auf die tägliche Arbeit haben wird und wie wenig da heute schon angekommen ist. Ja, und ich glaube, dass wir da einfach Veränderung brauchen und dass sich wahrscheinlich jeder im Arbeitsleben, wie er da steht, verändern muss. Ja, ich glaube, das ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, ist klar, was passiert eben so wenig. Also das, was du auch aufgrund der Change-Müdigkeit beschreibst, das treibt dich wahnsinnig um, dass das so langsam geht. Ja. Was ist dein Ansatz? Ja, jetzt haben wir diese Situation, wir haben all diese Krisen, wir haben diese Change-Müdigkeit, wir haben all die Veränderungen. Wie kommen wir da raus? Also gehen wir jetzt auf? Oder? Also das ist ja nicht dein Ansatz. Ja, du hast ja da den positiven Spin mehr gewählt. Aber wie denkst du darüber nach?
Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich habe jetzt gerade sehr viel über den ersten Teil des Buches gesprochen. Und ja. Wir switchen jetzt quasi in den zweiten Teil. Aber was noch wichtig ist, um diese Verbindung zu schaffen, wenn man sich sehr viel mit Systemtheorie auseinandersetzt. Und Systemtheorie sagt, vereinfacht gesagt, dass Organisationen keine Maschinen sind, die man im Zweifel reparieren kann, sondern dass es menschliche Systeme sind, die eben aus einer Vielzahl von Individuen bestehen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sind es immer menschliche Systeme, die du entsprechend beeinflussen kannst, in Schwingung bringen kannst, um Veränderungen auch in Gang zu setzen oder eben auch nicht. Und diesen Grundsatz, diese Haltung zu sagen, ey, Organisationen sind menschliche Systeme, führt eben dazu, dass der Faktor Mensch in der Arbeitswelt eine ganz, ganz zentrale und neue Rolle einnehmen kann. Und ich habe es ja gemerkt durch dieses Beispiel, das ich am Anfang gesagt habe, dass digitaler Stress nur aus dieser einen Ecke betrachtet worden ist, habe ich das dann aber gemerkt, dass das ganz vielen Themen so geht. Also Lernen und Entwicklung ist beispielsweise auch noch viel zu stark einfach nur in so einer Personalentwicklungseinheit im Unternehmen, wie auch immer die dann heißen mag, verankert. Dabei hat es ja auch ganz viel mit Lernkultur zu tun. Und da baue ich jetzt gerade mal die Brücke in den zweiten Teil dieses Buches. Ich nenne sie die Big Five of Human Work, indem ich eben fünf Felder vorstelle und deutlich mache, wie die miteinander verbunden sind. Ich gehe sie einmal für dich durch. Es beginnt mit moderner Führung, mentale Gesundheit, Lern- und Entwicklung, Vielfalt und Inklusion und die Organisationskultur. Und wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, ja, Haken dran, Haken dran, Haken dran und so weiter, machen wir alles schon, wir sind schon in der neuen Arbeitswelt angekommen, dann ist das ein fataler Trugschluss, den ich versuche im Buch zu widerlegen, weil ich eben sage, naja, klar, 90% der Organisationen machen was in den einzelnen Feldern. Aber die meisten oder die überwiegende Mehrheit, so mein Eindruck, die denken sie halt nicht entsprechend zusammen. Dann wird halt eben wieder das Thema Lernen aus dem Katalog. Man stellt dann einen Quali-Katalog an die Rampe, aber besucht dann irgendwie 1-2 Seminare im Jahr und dann war's das. Aber schaffe ich denn wirklich eine Lernkultur, dass das, was ich in dem Seminar auch wirklich erlernt habe, dass ich das auch anwenden kann am Arbeitsplatz? Oder wie kann meine Führungskraft denn meine individuelle Entwicklung fördern? Also du siehst schon, ich mache ein paar Punkte auf, wo ich sage, da sind Vernetzungen inhaltlich da, die so entscheidend darüber sind, ob die Themen fliegen oder eben nicht. Und so versuche ich im zweiten Teil erstmal die fünf Felder vorzustellen und was, finde ich, die Essenz dieser Felder ist. Jetzt muss man sagen, du kannst zu jedem dieser Felder kannst du etliche Bücher heranziehen. Ja. Und ich hatte natürlich, leider musste ich mich insgesamt, was das Buch angeht, auf um die 200 Seiten beschränken. Und ich nehme mal ein Beispiel, natürlich vielleicht auch für hinten raus interessant, wenn ich vielleicht nur ein Buch empfehlen soll, aber Mental Health als eine Dimension, ja natürlich, da kann ich nur 25 Seiten dazu grob schreiben oder knapp 30, weil allein jeder dieser Blöcke, da wäre ich ja schon bei 150 Seiten. Das heißt, da gibt es dann beispielsweise von Nora Dietrich, eine ganz, ganz tolle Person, eine absolute Expertin in dem Bereich, ein ganz tolles Buch, was erschienen ist, sprechen wir sicherlich am Ende nochmal drüber. Aber das ist wichtig zu verstehen, ey, ich habe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit dieser Gebiete, die ich dort skizziere. Ich möchte nur die Essenz und was ich glaube, was mit am wichtigsten ist, dass man daran denkt, das möchte ich deutlich machen und eben diese Vernetzung dort in den Fokus rücken, weil es im Endeffekt eine Haltungssache. Bringe ich die Themen miteinander in Verbindung oder betrachte ich sie isoliert? Und isoliert, das ist sicherlich ein einfaches Thema. Das gibt ja auch Sicherheit. Wenn ich als Personalentwickler weiß, ja, ich habe meinen Qualifizierungskatalog, den passe ich jedes Jahr an, da kommen auch ein paar neue fancy Qualifizierungspunkte rein, ist es ja das eine. Aber die viel spannendere Frage ist ja, wie kann ich das, was da gelehrt werden soll, so in die Organisation bringen, dass das auch wirklich verfängt, dass das genutzt werden kann und dass daraus echter Mehrwert dann entsteht. Und das sind so die Fragen, die mich im zweiten Teil dieses Buches sehr, sehr stark umtreiben.
Also ich finde es sehr, sehr spannend, wie du drüber nachdenkst, weil so wie ich große Organisationen wahrnehme, mit denen ich auch sehr viel arbeite, ist es so, dass in jedem von denen ist jedes dieser Themen irgendwie da. Ja, aber ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, irgendwie, wenn ich auch so zurückblicke auf das letzte Jahrzehnt oder so, dann gab es halt eine Zeit, da war irgendwie das Thema moderne Führung eine ganz große Aufmerksamkeit und dann ist da ganz viel draufgegangen und die anderen Sachen waren überhaupt gar nicht wichtig. Und dann geht das sozusagen so ein bisschen der Scheinwerfer wieder weg von diesem Thema und dann ist vielleicht für eine Zeit lang das Thema Organisationskultur ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Und aber das wird genau wie du sagst ja so ein bisschen siloisiert betrachtet und die anderen koexistieren, ja, aber diese Wechselwirkung, ich glaube, das ist nicht hoch auf der Agenda und ich glaube schon auch diese Themen sind auch je nachdem vielleicht auch in ihrer Gesamtheit werden vielleicht auch nicht wichtig genug genommen, ja, das ist schon so eine Sache, weil dann die Antwort, die ich ja dann auch, ich komme ja aus der Lernseite und aus der Entwicklungsseite, ja, mit dem was wir machen bei University for Industry. Und da ist es dann halt so, ja, aber wir haben ja im Moment wieder Krise ist im Moment die Antwort. Und deswegen ist das Thema dann ja depriorisiert. Ja? Kannst du da so ein bisschen vielleicht auch von praktischen Erfahrungen, die du aus deinen Beratungsprojekten aus hast, berichten, ein, zwei Beispiele, wo du Wechselwirkungen siehst, die dann zum Positiven kommen und wie ich vielleicht auch aus einer Unternehmensführungssicht heraus da positiver drüber nachdenken kann?
Ja, ist total spannend, aber vielleicht noch ein Satz vorneweg, weil du hast die perfekte Steilvorlage geliefert. Organisationen, oder du hast gesagt, die sagen gerade, ja, es ist Krise, ich habe keine Zeit dafür. Das ist ja das die grundsätzlich falsche Einstellung. Ja. Also jeder Banker oder der sich mit Vermögensaufbau auskennt, würde dir sagen, in der Krise musst du investieren. Das ist ein Satz, den hat jeder eigentlich irgendwo schon mal von seinem Banker gehört. Mhm. Oder musst du nachkaufen, wie auch immer. Und im Endeffekt ist es auch in der Krise gerade so, jetzt bräuchte es einfach noch mehr Vertrauen. Jetzt bräuchte es noch stärkere menschliche Beziehungen in einer Organisation. Aber was passiert in vielen Organisationen? Sie verfallen in ein Phänomen, was man aus der Individualpsychologie überführen kann auf den organisationalen Kontext. Das nennt sich Regression. Bedeutet jetzt als Individualperson, als du und ich, wenn wir in eine ganz stressige Phase kommen, dann verfallen wir auch durchaus in alte Muster aus der Vergangenheit, die wir eigentlich schon abgelegt haben, wo wir ganz gut irgendwie mit klarkamen, wo wir aber in dieser Stresssituation, Belastungssituation dann wieder da versuchen, Halt zu finden, ohne dass wir das vielleicht rational wollen.
Das ist dieses, ich bin so gestresst, ich gehe nicht mehr joggen, dabei ist das Beste, was ich machen kann in der stressigen Zeit, die halbe Stunde früher aufzustehen und joggen zu gehen, weil mich das genau ausgleicht. Ne? Das ist sozusagen ein ganz plattes Beispiel, aber das ist genau der Punkt, oder?
Und das überführe ich jetzt einmal auf Organisation, weil gerade in dieser Zeit, und deswegen ist der erste Teil des Buches so wichtig, wo wir eben in der Krise sind, wo wir eben diese Unsicherheit haben, weil wir eben nicht wissen, wenn Donald Trump morgen wieder irgendwas postet, ist meine Industrie irgendwie mit den nächsten Zöllen und Strafzöllen betroffen. Weil wir diese Unsicherheit haben, fallen wir in ein altes Muster zurück, dass wir noch mehr kontrollieren, dass wir noch mehr Prozesse auflegen, um diese Kontrolle aufrechtzuerhalten. Also wir machen eigentlich alles falsch, was wir jetzt in dieser Phase, wo wir Vertrauen, Agilität und Flexibilität auch liefern müssten, was wir da brauchen an der Stelle. Und du hast mich jetzt nach konkreten Beispielen gefragt. Ich möchte mal ein Beispiel zitieren, was ich in einer Organisation jetzt im Versicherungskontext mal erlebt habe. Eine ganz ganz schlechte Mitarbeiterbefragung. Und hieß es am Anfang von wegen hier, das ist ja, die Leute beteiligen sich ja gar nicht und wie kann es denn sein, dass wir uns hier nicht die Meinung offen sagen können und so. Also es war eher so, es wirkte so am Anfang nach so einem reinen Kommunikationsthema. Wenn man sich aber die Ergebnisse angeschaut hat, dann hat man gesehen, hey, es hat einfach ganz viel mit psychologischer Sicherheit zu tun. Also habe ich denn das Gefühl, dass ich hier meine Meinung sagen kann, ohne dass ich dort in negative Konsequenzen fürchten muss beispielsweise. Und das hat wiederum ganz viel mit Führen und Kultur zu tun, sodass wir dann daran gearbeitet haben. Wir haben versucht, die Kultur vom Setting her so zu gestalten, also Klammern, Kultur kann man eigentlich nicht gestalten, das möchte ich dazu sagen. Kultur ist immer ein Spiegel des erlebten Verhaltens der Menschen, aber man kann natürlich die Rahmenbedingungen so versuchen zu gestalten, dass das Verhalten der Menschen ein anderes werden kann. So, und so haben wir versucht, ein Setting halt zu kreieren, dass es quasi mehr Vertrauen war, dass Menschen nahbarer miteinander ins Gespräch kamen, dass die Führungskräfte nahbarer wirken. Und jetzt sind diese weichen Themen ja unglaublich spannend und wer dafür so ein Verständnis hat, der schätzt auch den Wert dahinter, aber natürlich in Managementkreisen, da zählen ja da Zahlen, Daten, Fakten. Und das war dann das total Spannende, dass wir nach insgesamt 2 Jahren gemerkt haben, dass sich diese Mitarbeiterbefragung, die kontinuierlich erhoben worden ist, dass die sich um fast 25 Prozentpunkte verbessert hatten darüber. Und das war dann was, wo wir gesagt haben, ey, das ist richtig cool, weil es dann auch wirklich quantitativ sichtbar ist, wie sich Dinge verändert haben. Gespürt hat man das auf den Fluren sicherlich schon früher, dass dann andere Kultur Einzug genommen hat. Aber es dann auch quantitativ zu sehen, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
Und das ist ja auch sowas, wo eben die Dinge nicht aufgrenzbar sind. Ja. Lass uns vielleicht einfach noch auf 1, 2 der Themen von den 5 Themen, die du hast, nochmal versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen. Was sind auch vielleicht deine konkreten Handlungsempfehlungen in dem Bereich? Wenn ich mir eins aussuchen darf, natürlich das Thema Lernen und Entwicklung, ja, weil da bin ich ja zu Hause, aber gerne auch ein zweites, wo du sagst, das ist vielleicht auch eines, das besonders wenig beleuchtet ist. Und vielleicht kannst du es so ein bisschen konkret aufzeigen, ja, wenn ich jetzt Unternehmensführer bin, wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke, die häufiger in Führungsverantwortung auch sind, was kann man da machen? Ja, wie gehe ich das an, das Thema, und gestalte die Arbeitswelt neu, so dass ich eben für weitere Krisen, und die werden kommen, ich glaube, das bezweifelt keiner, und auch für die KI-Revolution, ich sag mal, ein bisschen besser vorbereitet bin, und wie kann ich auch aus diesem Bereich heraus auch diese Wechselwirkungen und diese Zusammenarbeit mit den anderen Handlungsdimensionen, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, ja, wie kann ich die mitdenken?
Dann würde ich mir mal die Perspektive, ich muss dich enttäuschen, aber ich baue die Brücke. Ich baue die Brücke. Ich verspreche dir, ich baue die Brücke. Also warum würde ich gehe auf Unternehmenskultur. Warum? Weil du gerade gesagt hast, uns hören ja viele Entscheider zu, und es gibt eine ganz berühmte Studie von Heidrich & Struggles, die haben weltweit Konzern-CEOs befragt, und 71% haben in der jüngsten Befragung gesagt, dass Kultur der entscheidende Treiber für den Transformationserfolg ist. Deswegen picke ich mir jetzt mal zielgruppenadäquat genau diese Dimension raus. Aber ich baue auch dann auch gerne so ein bisschen die Brücke, weil Kultur und Lernkultur ist ja fließend, geht fließend ineinander über an der Stelle. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit Kultur zu beschäftigen und mal ein Gefühl zu bekommen, was ist denn eigentlich Unternehmenskultur? Weil Unternehmenskultur ist nicht, dass wir sagen, hey, das sind jetzt unsere 3 bis 5 Unternehmenswerte oder das ist unser Purpose-Statement, was wir uns überlegt haben, sondern Kultur ist das, was wirklich passiert. Das, was quasi, wenn du von außen irgendwie so drauf gucken würdest und du siehst die Dynamiken, wie Menschen miteinander umgehen, was in Meetings passiert, wer beispielsweise in CC ist. Also es gibt ja Organisationen, da siehst du E-Mails, wo einfach niemand, oder wenn du einen Empfänger hast, hast du aber immer 5 Leute in CC. So, dass ich meine, ja, die müssen es auch alle wissen, die müssen alle CC sein, damit die Bescheid wissen. Also du siehst an ganz vielen Punkten dort oftmals wirklich so ein Thema, dass du harte Probleme in der Organisation hast mit dem Vertrauen in entweder in deine eigene Einheit, in deinen eigenen Job oder in die Einheiten zwischeneinander, dass die quasi sich nicht vertrauen. Und das mal sichtbar zu machen, an welchen Punkten das alles hängt. Also es ist nur das Beispiel mit der CC-Kultur, ist nur eins davon. Das ist, können wir auch auf Meetings überführen beispielsweise, dass wir eben sagen, naja, es gibt ja auch Meetings, da kommen halt irgendwie 10 Leute werden eingeladen, 3 davon haben einen echten Redepart und gestalten dieses Meeting, die anderen 7 sagen Hallo und Tschüss, wenn sie rein und rauskommen, und haben halt eben keinen Mehrwert an der Stelle. Und wir haben ja in Deutschland diese ganz großen Leistungsdebatten gerade. Also wenn wir dieses Gespräch aufführen, ist gerade so voll hier in aller Munde irgendwie, erst vor ein paar Wochen war es Teilzeit abzuschaffen als Anspruch, jetzt war es irgendwie arbeiten wir mehr. Bei dir im schönen München, da gibt's ja den Kronprinzen Markus, der gesagt hat, eine Woche mehr arbeiten pro Woche, das würde uns schon total helfen. Ich sag, ja, was passiert denn dann? Dann sitzen die Leute in der Behörde eine Stunde länger, so, oder du lässt dir einfach einen Ticken mehr Zeit im Zweifel. Also dadurch werden wir nicht zwangsläufig produktiver an der Stelle. Das bringt uns zu einem Punkt, den ich einfach mal sichtbar machen möchte, ist Arbeit versus Beschäftigung. Mhm. Das ist ein total spannendes Feld, weil ich meine, wenn du dir so einen Kalender von so Menschen anguckst, dann sind da ja zum Teil ganz, ganz viele Termine drinne, also ganz viel beschäftigt, aber ob das wirklich Arbeit ist, also ob aus dieser Arbeit wirklich ein produktiver Mehrwert entsteht, das ist dann natürlich eine ganz entscheidende Frage. Und wenn man sich mal überlegt, jetzt haben wir diese Debatten hier, deswegen habe ich das gerade scherzhaft gesagt, hier eine Stunde die Woche mehr arbeiten, wenn wir 5 Stunden pro Woche weniger beschäftigt wären und dafür nur 3 Stunden mehr produktiv arbeiten würden, dann hätten wir diese ganze Produktivitätsdebatte sofort abgeräumt. Und jetzt baue ich so ein bisschen die Brücke zum Thema Lernen, hatte ich dir ja versprochen. Es ist aber auch eine Frage, wie lerne ich in einer Organisation genau diese Sachen neu zu denken an der Stelle. Also erstmal muss ich sie sichtbar machen. Ich hoffe, da hilft unser Podcast oder trägt ein Stück weit dazu bei. Aber dann ist es auch, und da ich kann's nicht beschreiben, ohne weitere Querverbindung zu ziehen, weil du siehst, dass die Themen hängen so hart miteinander zusammen, ist es natürlich auch wieder eine Führungsaufgabe, dass Führungskräfte deutlich machen, ey, wenn wir jetzt hier uns lernen und entwickeln wollen als Einheit, wenn wir uns qualifizieren wollen, so, wie hängt das denn mit der Kultur zusammen, dass ich eben beispielsweise das Seminar machen darf, okay, klar, dann komme ich zurück, aber wie integriere ich das in den Alltag? Darf ich Fehler machen? Also ich meine, man hört das einmal im Seminar dann und dann wende ich das an. Was mache ich, wenn ich erstmal einen Fehler gemacht habe und kriege dafür auf den Deckel? Dann werde ich das, was ich gelernt habe, wahrscheinlich nicht nochmal so ausprobieren an der Stelle. Das heißt, wenn ich eine Fehlerkultur habe, und da ist die Verbindung zwischen Lernen und Kultur sicherlich sehr, sehr gut deutlich, dann kann ich aus diesen Fehlern mit am besten lernen. Das heißt, das, was ich irgendwie punktuell in dem Seminar lerne, das dann in den Alltag zu überführen, on the job, das ist quasi dann echt eine ganz große kulturelle und auch Führungsaufgabe. Und jetzt baue ich sogar noch eine Brücke, tut mir leid, jetzt geht's von Lernen überall hin, aber wenn ich dann eine mentale Belastung habe, die einfach ganz, ganz hoch ist, dann habe ich auch keinen Kopf, um richtig zu lernen. Also wenn ich dann mich eh belastet fühle, dann geht halt auch nicht viel. Das heißt, du musst insgesamt auch eine mentale, gute Resilienz und Gesundheit haben, damit du eben auch für diese ganzen Veränderungen und für Entwicklung auch überhaupt offen sein kannst. Sonst schottet sich der Körper ab und sagt hier, ich fahre jetzt gerade auf Energiesparmodus, weil ich komme nicht mehr durch die Kurve sonst.
Ja.
Du siehst, ich mache es dir auch nicht leicht, wenn ich hier sage, weil es switcht von einem Thema ins andere, weil es alles so ineinander übergeht.
Ja, und ich glaube, das ist ja das Spannende, ja. Das ist ja eigentlich das Interessante an der Stelle, weil es gibt in jedem der Themen was zu tun, aber ich kann es nicht, so wie ich das von dir verstehe, ich kann das nicht so betrachten in meinem Silo, sondern ich muss die Dinge untereinander sehen und ich muss wahrscheinlich bei jedem von denen was anschieben und die Wirksamkeit kommt dann dadurch, dass ich alle in parallel anschiehe und angehe, oder?
Absolut. Und das ist erstmal ja auch okay, dass Organisationen sagen, ja, es muss eine Abteilung dafür geben oder halt Referenten, wie auch immer. Aber ich finde dieses Beispiel, was Jeff Bezos zu seiner Amazon-Zeit noch so ganz berühmt gemacht hat, von wegen hier, im Meeting sitzt immer der Kunde mit am Tisch. Das kann man versuchen natürlich zu überführen und zu sagen, ey, wenn ich jetzt Lernprogramme aufsetze, dann setze ich auch immer den Organisationsentwickler, der sehr stark mit der Kultur oder an der Kultur arbeiten soll, an den Blick und sage, okay, was müssen wir denn noch machen? Weil ich habe schon so viele wirklich Top-Lernprogramme gesehen in Organisationen, die qualifiziert worden sind, die dann an die Rampe gestellt worden sind von der Personalentwicklungsabteilung. Und die wurden im Zweifel dann gar nicht abgerufen, weil einfach die Organisation gar nicht den fruchtbaren Boden hatte, dass das gepasst hat. Also ein ganz konkretes Beispiel, ich bin jetzt wieder in der Versicherungsbranche, eine super Diversity-Qualifizierung. Und dann sagt mir mein Kontakt, der das da verantwortet hat, hat gesagt, David, wir hatten nach Wochen eine Anmeldung dafür.
Ja.
Die Leiterin der Diversity-Abteilung. So. Und was war das Problem? In der Organisation war die Kultur nicht so, dass sie sagen, Vielfalt und Inklusion, das sind wichtige Themen. Das war einfach nicht dort der Fall. Die Leute haben da nicht den Mehrwert drin gesehen. Also es hat von der Kultur gar nicht gepasst, um den Raum zu schaffen, dass diese Lernangebote wirklich Anwendung gefunden haben.
Ja, Ja. Ja, total spannend. Da könnten wir jetzt eine Podcast-Folge drüber machen. Das ist das, was ich sehr viel erlebe. Ja, diese Frage zu sagen, das Angebot zu schaffen für ein wichtiges strategisches Thema zum Lernen ist das eine, und das andere ist, die Organisation zu bringen, dass sie es nutzt. Aber ich glaube, das würde leider den Rahmen sprengen. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten und so ein bisschen zum Schluss kommen. Wenn du nochmal Revue passieren lässt, was wir heute diskutiert haben, wir haben ja so ein bisschen mit dem provokanten Titel deines Buches auch gestartet, das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Ja. Was sind so die drei Takeaways, die drei Dinge, die man sich als Hörerinnen und Hörer des heutigen Podcasts, der heutigen Folge, ja, merken kann, mitnehmen kann?
Ja, also ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen auf die Punkte, die vielleicht greifbar sind. Also am Anfang würde ich auf jeden Fall sagen, ist es dieses ganzheitliche Verständnis von der Arbeitswelt. Das haben wir jetzt vielleicht der ein oder andere zum ersten Mal gehört. Merkt man an manchen Stellen, dass es wirklich gut zusammenhängt. Das sich zu behalten, darüber weiter nachzudenken und das in die Meetings und Projekte dieser Welt zu tragen, die einen in der Organisation umtreiben, das ist, glaube ich, total von Wert. Ich glaube, der zweite Aspekt, der ist ganz entscheidend, und da verbinde ich dann gerne auch Führung und Lernen, weil Lernen eben immer noch ganz viel auf solche Präsenz- und Schulungs- oder Webinare verteilt wird, aber Lernen hängt ja auch ganz viel mit persönlicher Reflexion zusammen, dass ich eben auch weiß, wo sind meine blinden Flecken, und sich dafür Zeit zu nehmen und auch optimalerweise, wenn mir das selber schwerfällt, reflektiert auf mich draufzuschauen, auf meine persönlichen Muster, dann auch vielleicht zu sagen, wie kann ich denn Hilfe bekommen, gerade als Führungskraft einen wirklich guten Coach, also Ton liegt auf gut, Coach kann ich ja jeder nennen, also wirklich jemand, der die eigenen Muster auch sichtbar macht und dann letztlich dadurch die eigene Entwicklung begünstigt. Und der dritte Punkt, was ich glaube, was total von Wert ist, ist, das Buch ist ja auch so ein Haltungsthema. Also wir sind, glaube ich, gerade in unserer Phase, braucht es sehr, sehr viel Haltung zeigen. Und ich bin kein Freund von solchen Silvesteransätzen, von wegen ab morgen machen wir alles ganz, ganz anders, sondern ich bin dann eher so ein Freund von James Clear, seiner 1%-Methode, jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag mit Mikroverbesserungen das große Ganze begünstigen. Also diesen Ansatz, glaube ich, auch gut auch noch zu integrieren und für sich als Mantra zu nehmen, das könnte ich den Hörern auf jeden Fall mitgeben an der Stelle.
Also jeden Tag so ein bisschen an der eigenen Haltung arbeiten, sagst du, und
ganz genau
morgen alles anders machen. Ja. Ja, du, vielen Dank für diese Einblicke, vielen Dank für diesen Ritt durch die sich ändernde Arbeitswelt und was es gilt, jetzt anzugehen. Hast du für uns noch die ein oder andere Empfehlung zum Weiterlesen und Weiterhören? Ich glaube, eine ist jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer schon ganz offensichtlich geworden.
Naja, ich freue mich natürlich immer über Leser meines neuen Buches. Wir verlinken es ja gerne auch in den Shownotes. Aber mir geht es vor allem darum, dass Menschen mit diesen Botschaften in Berührung kommen. Deswegen, also das Buch wird es auch als Hörbuch geben. Das finalisieren wir gerade. Wenn die Folge live geht, wird es auch komplett abrufbar sein. Also das ist, glaube ich, das eine. Aber weil ich es auch vorhin angeteasert habe, Mental Health at Work von der tollen Nora Dietrich, die auch in meinem Buch einen Beitrag hat in dem Kapitel. Das kann ich auch sehr empfehlen an der Stelle.
Cool. Ja, du, vielen Dank für diese Tipps, vielen Dank für deine Einblicke. Wir werden zu dir, lieber David, zu deinem neuen Buch auch entsprechend in den Shownotes verlinken. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute dir.
Danke für die Einladung, lieber Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.